Verantwortliche für diese Sendung Esperanto-Welle am 2. Februar 2006 ist Werner Levin. Wir begrüßen Sie recht herzlich zu unserer Direktsendung Esperanto-Welle. Esperanto-Welle aus dem Studio 1 von NB Radio Treff 88,0 und wir, das ist die Redaktionsgruppe vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Im Studio sind heute Werner Pfennig, René Philipp und Werner Levin. Wir bringen Ihnen heute wieder Informationen und Berichte aus der Welt des Esperanto bei uns in der Stadt, in Mecklenburg, in Deutschland und auf der ganzen Welt.
Ja, das geht immer stufenweise nach oben, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir werden dieses Programm wieder sehr locker gestalten. Wir haben uns selbstverständlich vorbereitet auf diese einzelnen Punkte. Wir werden aber viel Raum haben, auch für spontane Dinge, die wir dann so einfließen lassen. Werner, sag mal, was war denn im Esperanto-Verein da Brandenburg im Januar so los?
Ja, aus meiner Sicht kann ich erstmal darüber berichten, dass wir ja jetzt begonnen haben, im Dezember uns vorbereitet und jetzt seit Januar immer 14-tägig senden unsere Esperanto-Welle, nicht mehr vierwöchentlich. Wir sind also immer in der ersten und in der dritten Woche mit unserer Sendung dran, die wir dann auch bei Gelegenheit dann wiederholen. Außerdem gibt es noch in einer anderen Sendung hier bei NB Radio Treff, die heißt Arbeits- und Lebenswelt Stammsendung, die an jedem dritten Donnerstag läuft, noch einen Kurzbericht oder eine Kurzinformation zu Esperanto. Das ist erstmal das Wesentliche aus meiner Sicht. Und hast du noch?
Ja, man könnte hinzufügen, wir haben im Januar die Terminplanung des ersten Halbjahres 2006 vollzogen. Das heißt also, dass wir gesagt haben, wo wir wann zusammenkommen und präzisiert haben. Wir sind ja ein Wanderclub, ein Wanderverein, der mal hier und mal dort tagt. Wir haben ja kein festes Haus mehr. Ja, wir haben ja eigentlich unterschlagen, Werner, diese 10 Jahre Sendung in Esperanto haben wir weder gewürdigt in unserem Informationsblättchen noch hier in einer unserer Sendungen. Es ist ja in der Tat so, vor 10 Jahren haben wir angefangen, Esperanto zu senden und der Werner hat das eben so schnell aufgezählt. Wir haben inzwischen 3 verschiedene profilierte Esperanto-Sendungen. Die älteste, das ist im Rahmen einer Haupt- oder Stammsendung, Arbeits- und Lebenswelt gibt es viele verschiedene Themen und immer 7 Minuten über Esperanto. Dann haben wir vor auch einiger Zeit angefangen, eine Stundensendung zum Thema Esperanto, also über Esperanto. Und seit einigen Monaten praktizieren wir eine sogenannte zweite monatliche Sendung, die aber anders strukturiert ist. Die erste, über die wir jetzt eben sprechen, das ist sozusagen die Bewegung, was ist aktuell. Und die dazwischenliegenden Sendungen, die wir jetzt erst Mitte des Monats senden, das wird so etwas Tiefeninformation sein zum Esperanto. Und am 15. Februar ist ja eine Sendung 17 Uhr. Da werden wir also sprechen beispielsweise über die Argumente gegen Esperanto. Wir setzen uns also dort ganz allgemein zu diesen Themen auseinander. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Zeit haben, zum 15. Februar, hören Sie mal rein, ab 17 Uhr, Radio Treff 88,0, da werden wir in sehr sachlich ruhiger Art über diese Gegenargumente zum Esperanto sprechen, denn immer wenn wir Esperanto propagieren, möchten wir ja immer gerne erzählen, wie gut wir sind, aber es gibt ja auch Gegenargumente und die hören wir dann oder hören Sie dann 15. Februar ab 17 Uhr. Ja.
Ich möchte noch einmal hinzufügen, falls jemand von Ihnen als Privatperson oder auch als Gruppe, als Club oder auch als Verein interessiert ist, mal etwas Näheres über diese internationale Sprache zu hören. Wir würden auch direkt mal zu Ihnen kommen und
kostenlos
einen Vortrag halten oder
ein Gespräch,
führen, informieren, je nachdem, was Sie wünschen. Das würden wir gerne übernehmen.
Ja, und wie kann man uns dann erreichen?
Ja, uns kann man erreichen über die Telefonnummern, die unter Werner Pfennig und Werner Levin im Telefonbuch stehen und über das weltweite Netz unter
www.esperanto-nw.de. Da finden Sie alle unsere Anschriften.
Entschuldigen Sie bitte.
Ja, das, bei so viel Daten kann man ja auch nicht alles im Kopf haben hier, nicht?
Also www.esperanto-nw.de.
Da finden Sie auch unsere Briefpostanschriften. Wir wollen jetzt Sie aber damit nicht vergewaltigen. Ja, wenn Sie also Lust haben, sich mal eine halbe Stunde oder so über Esperanto zu unterhalten, mal zu hören, was ist das eigentlich? Da kommen wir gerne zu Ihnen, ohne Aufwand, ohne hin und her. Aber es muss abgesprochen werden, ob wir das können. Das geht also auch am Tage über, nicht? Wir sind in der Lage, der Esperanto-Verein Neubrandenburg hat uns freigestellt für diese Dinge. Und wir können also auch am Tage auch in die Schulen gehen und so weiter.
Ja.
Also, liebe Direktoren der Schulen in Neubrandenburg, Neustrelitz, und so weiter, hören Sie gut zu. Wir kommen also gerne zu Ihnen.
Ja, können wir schon inzwischen eine Musik machen nach 7 Minuten? Was meint ihr?
Ja, der René hat ja was auf Lager.
Eine CD, ja?
Ja, Kreis der Freundschaft, das wird das wohl heißen. Dann lassen wir mal den Kreis der Freundschaft sich drehen, ne?
Na, ich glaube, da war nur eine halbe Kraft drin. Du hattest was für den Januar und den Esperanto-Verein berichtet. Gibt es dann für den Februar auch noch was zu sagen?
Aber selbstverständlich, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Februar steht ja schon voll im Stoff. Wir sind ja heute schon am 2. angekommen. Und zwar am 15. Februar ist nicht nur die Sendung Esperanto, sondern ist auch unser Vereinstreffen. Das ist ein Mittwoch. und wir treffen uns ab 16 Uhr bis 18.30 Uhr in Neubrandenburg in dem Begegnungszentrum der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde St. Michael in der Straußstraße 8 bis 10 in Neubrandenburg. Und wir werden dort Parkplätze für diejenigen, die mit dem Auto kommen. Man kann dort sehr bequem die Parkplätze nutzen in Richtung zum Lebensmittelmarkt Ski, der dort ist. Und dann ist auch gleich es ist ein Ensemble von drei verschiedenen Gebäuden. Einmal das neue Zentrum, dann die alte Kirche und dann die alte ehemalige deutsche Postbaracke. Und die ist ganz schick gemacht.
Ach, die steht immer noch, ja?
Die steht noch und in dieser Baracke werden wir uns treffen.
Die kenne ich
ja,
auch.
Ja, also Februar, 15. Februar, Mittwoch von 16 bis 18.30 Uhr. Ja, was wird denn da stattfinden? Wir werden natürlich über uns selber sprechen, über den Esperanto-Verein der Brandenburg. Der Werner Levin wird eine Zeitungsschau machen. Das geht dann um Papierzeitungen und auch um virtuelle Zeitungen. Das entscheidet er selber. Ein anderer Werner wird über Sprachübungen sich was ausdenken, immer wieder etwas Neues. Und wir werden auch andere hören, aber das sind so verschiedene kleine Kurzvorträge, die dann auch spontan sich jemand vorbereitet, auf die sich jemand spontan vorbereitet. Und das ist also der Februar. Wir laden also alle auch Neugierige mal herzlich zu uns ein, dass sie uns besuchen. Sie wissen ja, wo das ist. Und ja, das ist eigentlich ein sehr schönes Zuhause. Mal sehen, ob das für längere Zeit was wird.
Ja, es gibt ja nicht nur den Verein hier in Neubrandenburg. Wir haben auch im ganzen Land Mecklenburg-Vorpommern Esperanto-Freunde und die treffen sich ja auch manchmal. Wir haben da auch so eine schöne Abkürzung dafür, für den Landesverband LAMA. Und was gibt es denn bei LAMA Neues?
Ja, bei LAMA, das muss man den Hörern und den Hörern erklären. Ja. LAMA, er hat ein Spaßvogel sich ausgedacht und ist trotzdem ganz ernst gemeint. Das heißt nichts weiter als Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, aber in Esperanto. Nicht Landa Associo Mecklenburgio Antaŭ-Pomerio. Haben wir also diese Buchstabenkombination, die da LAMA heißt. Aber wir sind natürlich nicht LAM. Wir haben in diesem Jahr in der Brandenburg ein Landestreffen der Mecklenburger und der Pommern. Und wir werden in der Brandenburg verschiedene Dinge beachten und haben etwas ganz Neues in Vorbereitung. Das ist also nur erst einmal eine Idee, die muss dann erst sich noch realisieren. Wir möchten während dieses Tages nicht lang Reden halten, sondern einfach eine kleine Autokarawane organisieren, die zu allen Punkten fahren, einen Esperanto-Pfad, die mit Esperanto oder die für uns Esperanto-Freunde wichtig sind. Da war also zum Beispiel vor 35 Jahren die Gründung des Esperanto-Vereins in dem Kulturfinger, ich weiß nicht, ob er noch so heißt, dem Haus der Kultur und Bildung. Dann haben wir hier im Studio, das ist ja ganz in der Nähe, das seit 10 Jahren Esperanto-Sendungen in NB Radio Treff 88,0. Dann haben wir leider die Ruine hier am Ende, da war mal der Kulturbund drin, das war an der Linde 2, glaube ich, also eine Villa, die jetzt wie ein Dornröschenschloss aussieht, aber wo wir sehr lange und sehr liebevolle Aufnahme im Deutschen Kulturbund fanden. Dann gibt es eine etwas traurige Geschichte. Wir haben 1941 und 1942 gab es ein Kriegsgefangenenlager in Fünf Eichen. Und dort gab es eine illegale Esperanto-Gruppe, geleitet von einem Oberleutnant, einem polnischen Offizier, der dort um sich Interessenten scharte, bis sie aufgeflogen sind. Und da werden wir also auch hinfahren. Das war der Jan Poblaski aus Posen. Der war auch in der Brandenburg hier, nämlich zu dieser Gründung 1971. Und dann haben wir noch einen Esperanto-Eiche. Der Werner Levin und andere haben den Baum organisiert mit Hilfe Rat der Stadt. Die haben das finanziert. Wir haben dort eine Eiche und einen kleinen Gedenkstein. Da werden wir hinfahren. Und damit schließt sich dann auch der Kreis. Das sind also die Punkte, die wir...
Ja, den DEK noch, oder?
Den Deutschen Esperanto-Kongress haben wir ganz vergessen, na, im Hotel am Ring. Ja. Das ist ein großes Ereignis gewesen.
Ja, wohl uns wenige Leute war es.
Ja, wir waren aber ein richtiges Kollektiv.
160 Leute gekommen.
Na, über 160 aus 11 Ländern waren dort. Ja, eigentlich gehört auch noch die Kirche dazu, da war ein Esperanto-Gottesdienst, aber die ist ja jetzt gesperrt inzwischen, nicht?
Ja.
Die Johannesau von außen kann man sie ja betrachten. Der Pastor hat dort angefangen, alles aufzuräumen und stellt jetzt fest, dass die Kirche leider doch im Gewölbe sehr viel Schäden hat. Und nun muss Pastor Borchert die Kirche neu bauen. Und dann ist er leider gesperrt, nur die Winterkirche in der Johanneskirche ist noch offen. Naja, aber das ist dann mit Esperanto auch im gewissen Zusammenhang zu sehen. Denn Gottesdienst war ja auch wichtig innerhalb des Deutschen Esperanto-Kongresses. Da waren nämlich Christen zusammen, die sonst nicht zusammenkommen. Die evangelischen Kirchen, gibt ja mehrere verschiedene evangelische Konfessionen, die katholische Kirche und die Orthodoxen waren mit dabei. Ob die alle dürfen, das haben wir nicht gewusst. Das fragen wir auch nie, weil die Esperanto-Freunde ja sehr ökumenisch organisiert und orientiert sind. So, das ist also unser Esperanto-Pfad, den wir vorbereiten werden, auch textlich untersetzen werden, sodass wir unseren Mitwanderern und Mitfahrenden das dann auch zeigen können. Und das wird dann sozusagen eine stete Einrichtung, die wir dann alle Jahre vielleicht einmal dann abfahren und den Leuten erzählen, das war unsere Stadt, das ist unsere Stadt und das war unsere Geschichte, die mit Esperanto zusammenhängt.
Ja, ich wäre auch eventuell für diesen Pfad noch ein paar Ergänzungen vorschlagen, mir ist eben was eingefallen, aber da können wir später noch drüber reden. Ne?
Ja, sag mal.
Es gibt dann noch andere Punkte. Ja, zum Beispiel gibt es ganz bestimmte Wohnungen, wo wir uns ganz getroffen haben. Dann gibt es eine Schule, die mal Esperanto-Unterricht gemacht hat, ist Abendschule.
Ja, und ja.
Solche Punkte, die kann man noch mal
das erwähnen. Das kann man auch mit in Erwägung ziehen. Zumindest erwähnen in diesem Schriftstück, damit es nicht verloren geht.
Ja, und auf dem Markt und auf dem Boulevard haben wir mit Ständen gestanden.
Ja, da kam der Ministerpräsident, der Landesfahrt, hat uns begrüßt.
Frau Brettschneider
war als Präsidentin des Landtages war da. Dann Harald Ringsdorf. Münte war auch da, Münte Fehring, der ist ja heute Vizekanzler.
Das war auch schon mal eine Veranstaltung hier im HKB, ne?
Na ja, gut. Oh, es gab so viele. Wir sind ja schon hier 35 Jahre in der Brandenburg etabliert.
Ja.
Und da passiert ja so einiges.
Klein.
Ja, der René war da noch klein und noch nicht bei uns.
Ja, bis nach Turmsdorf kann man leider nicht fahren.
Nein, das würde dann auch, vielleicht gibt es ja noch einen.
Das liegt ja schon so halb im anderen
Bereich. Ja, das liegt auf der Grenze zwischen Preußen und zwischen Mecklenburg.
Ja, eben. Das ist ganz gut.
Ja. So, jetzt sind wir angekommen bei unserem Landesverband, das ist also das nächste Treffen. Und jetzt ist Musik endlich dran, ja,
Leben. Ja, jetzt machen wir Musik, darf man nicht selber singen. Jetzt weiß ich nicht, wie der Titel hier auf Deutsch heißt, Cesare Lucero.
Macht nichts.
Dann sagen wir das so an, wie es da steht, und machen die Musik an. Liebe Hörerinnen und Hörer, Hier ist wieder die Esperanto-Welle aus dem Studio 1 von MG Radio Treff 88,0 mit ihrer Direktsendung heute am Donnerstag. Und ich möchte Sie jetzt mal etwas informieren über aktuelle Ereignisse in unserem Landesverband. Wir haben natürlich auch noch eine gedruckte Zeitung, eine Zeitschrift, die heißt Esperanto Aktuell. Und da stehen so die verschiedensten Sachen drin, aber mal was Kurzes, was für unsere Sendung passt. Es gibt hier ein Echo von Vilna. Das heißt, im vergangenen Jahr war der Esperanto-Weltkongress in Vilnius, in Litauen. Und die Hannoversche Allgemeine Zeitung hat dort berichtet, dass ein Dr. Schlüter aus Laatzen dort vorgestellt als Esperanto-Fachmann im Zusammenhang mit dem Weltkongress, der ja dort stattgefunden hat, obwohl auch viele Esperanto-Freunde aus der Bundesrepublik Deutschland teilgenommen haben. Als weitere Information, es wird ein Denkmal ersetzt. Was soll denn das? Ja, das neue Volksblatt aus Österreich in Linz hatte im September diese gute Nachricht für die Esperanto-Welt. Das örtliche Esperanto-Denkmal war versehentlich entsorgt worden.
Und das hat er, glaube ich, schon mal erwähnt, aber das macht ja nichts.
Das musst du doch nicht gleich sagen. Wir können auch mal wieder was holen.
Ja.
Und das wird natürlich jetzt wieder ersetzt, das Denkmal aus den 60er Jahren, das Monumentum Danubo hieß. Es soll nachgegossen werden und es ist ein Wettbewerb für eine Skulptur ausgeschrieben worden.
Und schade, dass wir nicht alle drei künstlerisch veranlagt sind. Ne?
Naja. Ja.
Ja, Zeitungsschau aus der Esperanto-Zeitschrift des Deutschen Esperanto-Bundes, Esperanto Aktuell. Werner, mach mal weiter.
Ja, ja. Es gibt hier ein Kulturzentrum, meldet die Berliner Zeitung auf Draht, die Netzversion, dass die Deutsche Esperanto-Jugend im Hinterhaus in der Einbecker Straße 36 in Lichtenberg ein Kulturzentrum baut. Erwähnt wurde auch an dieser Stelle, dass die Geschäftsstelle dort im Vorderhaus existiert und im September gab es über dasselbe Haus aber die traurige Nachricht von einer Brandnacht. Zu dieser Sache kommen wir nochmal an anderer Stelle. Eine weitere Information, die heißt 5 Jahre Weiterbildung dank allen, die dort mitgeholfen haben, hier Vorträge und Schulungen durchzuführen. Im Mai des Jahres 2000 wurde nämlich in Herzberg am Harz begonnen, ein systematisches Ausbildungszentrum aufzubauen, weil der Deutsche Esperanto-Bund aufgrund des weltweiten Aufrufs, sich für Esperanto-Verstärkung einzusetzen, auch Maßnahmen beschlossen hat. Und man hat also gesagt, wir müssen auch Leute ausbilden, die fähig sind, andere zu schulen. Also sehr gut ausgebildete Esperanto-Instrukteure und Lehrer, kann man sagen. Und damit wurde damals 2000 begonnen. Im Jahr 2003 kam dann eine Bibliothek und ein Archiv dazu. Im Jahr 2004 kamen Seminarräume dazu. Und im Jahr 2005 hat man den Aufbau dieses kleinen Zentrums erstmal abgeschlossen mit einer Küche, einer Dusche und einem Aufenthaltsraum, um nämlich auf solchen Esperanto-Freunden, die aus der weiten Welt aufgrund des Passporta Servo dahin kommen, eine kleine Möglichkeit zu bieten, für 2 bis 3 Tage dort unterzukommen. Dieses Zentrum in Herzberg arbeitet inzwischen regelmäßig. Aus den sporadischen Schulen ist eine regelmäßige Schulung, ist eine regelmäßige Ausbildung geworden. Das war etwas aus Herzberg. Mal sehen, was ich hier noch habe. An einer anderen Stelle, fast zu dem gleichen Thema, wird hier gesagt, Dolmetscher gesucht. Das ist ja sicher nichts Ungewöhnliches, aber hier sind Dolmetscher für Esperanto gemeint. Der Welt-Esperanto-Bund sucht Dolmetscher, die auf internationalen Veranstaltungen aus ihrer Muttersprache direkt ins Esperanto bzw. umgekehrt simultan übersetzen können. Interessenten werden hier aufgefordert, sich an ein bestimmtes zentrales Büro in Rotterdam zu melden. Da sehen Sie, international werden auch Fachleute gesucht, so wie sie in Herzberg zum Beispiel bei uns ausgebildet werden. Dann sehen Sie, wie schön noch ein paar große Nullen stehen. Hier wird noch was angezeichnet. Oh. Na, hier, nee, ich habe hier noch eine Meldung aus dem Internet. Ich habe mal noch unter esperantoland.de aufgerufen. Das ist auch eine sozusagen
eine virtuelle,
Esperanto-Zeitung mit sehr vielen Neuigkeiten. Und dieses Esperantoland selbst macht aber auch Veranstaltungen und in jedem Jahr ein Neujahrstreffen. Hier wird berichtet, dass das vierte Neujahrstreffen im Dezember, Januar jetzt stattfand, vom 28.12. bis zum 8.1. Und es fand statt in Frankfurt am Main in der Goethestadt. Es waren dort 119 Gäste gekommen aus 12 verschiedenen Ländern. Es waren insgesamt 65 Ausländer da. Von diesen 119 Gästen waren 30 Kinder zwischen 1 und 15 Jahren. Und es wurden auch über diese Veranstaltung mehrere Berichte in der Frankfurter Presse bzw. im Regional-TV dort gezeigt. Ich habe in dieser virtuellen Zeitung Esperantoland auch noch etwas anderes gesucht und eine interessante Kurzmeldung gefunden über China, dass es im Internet Esperanto-Nachrichten aus China gibt. Und da habe ich mit dreimal klicken, war ich da und habe mir dann die Esperanto-Nachrichten aus China angehört. Es ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wenn wir Chinesen Esperanto sprechen, ist das natürlich etwas anderes als wir. Das ist immer anders gefärbt, je nach...
Ja, aber es gibt keinen Dialekt. Das ist nur, man versteht das natürlich.
Man versteht es. Aber ja, man merkt es eben, dass es keine Europäer sind,
die Esperanto sprechen.
Das ist schon sehr aufgefallen. So, das waren eigentlich meine Informationen aus unserer Zeitschrift Esperanto Aktuell.
Ja, dann machen wir noch erstmal Musik zwischendurch.
Ja, wenn ihr meint, dann machen wir Musik.
Machen wir Musik.
Und nicht weglaufen, ein neuer Tag kann dann ja losklingen hier.
Das war vor der Musik mein kurzer Bericht aus unserer Zeitung aus Deutschland. Werner, es gibt aber auch noch internationale Zeitschriften, nicht?
Ja, sehr viele, aber ich habe mich auf eine jetzt mal oder auf zwei konzentriert. Es gibt die Esperanto Revuo, das ist die offizielle Zeitschrift des Esperanto-Weltbundes. Und da will ich nur mal, oder möchte unseren Hörern, Hörerinnen und Hörern nur mal einige wenige Dinge vorstellen. Es gibt in diesem Jahr, 2006, 25 Jahre Esperanto-Aktivitäten in Afrika. Sie wissen ja, dass Afrika eine sehr eigenartige Geschichte hat. Sie sind ja noch nicht so richtig Völker und Staaten geworden, eine sehr unübersichtliche Struktur. Die jetzigen Staatsgrenzen sind ja nichts weiter als Kolonialgrenzen. Da gibt es ganz große Probleme. Aber das ist nicht unsere Sorge. Diese Zeitschrift hat also 25 Jahre Esperanto-Aktivitäten in Afrika hier mal dargestellt in einigen Artikeln. Da gibt es zum Beispiel eine Lehrerin, Teresa Capista, sie ist eine Serbin und die war über längere Zeit in Burundi und hat dort ein internationales Esperanto-Seminar geführt. Und das macht man ja nicht so nebenbei und an einigen wenigen Wochentagen, sondern sie hat sich dort längere Zeit aufgehalten und war auch integriert, so gut es eben geht, als Europäerin in diesem afrikanischen Land. Sie waren also da mit Anfänger, hat also Kurse für Anfänger gemacht, für Fortgeschrittene. Sie war integriert in einem Lyzeum, in einem Teil dieses Staates und hat auch dort sehr gut zusammengewirkt mit den örtlichen Esperanto-Freunden. Sie wurden anerkannt sowohl von dem sie war auch beim Ministerium für Bildung von Burundi, hat das abgesprochen, dass sie Esperanto machen und warum. Aber sie war nicht nur so, wie wir das vielleicht aus Europa kennen, dann von 9 Uhr bis um 16 Uhr ist Kurs und dann ist alles auseinander. Sie war dort wirklich integriert in diesen kinderreichen und volksreichen Gegenden. Und ihre Klassen waren immer so an die 30, 40, 50 Teilnehmer, also die Seminarklassen, die sie leitete. Und sie war auch bei den Straßenkindern, hat sich mit denen unterhalten. Sie war integriert oder hat erzählt in diesem Artikel, wie man dort gekocht hat für so viele Leute oder wie Gottesdienst durchgeführt wird. Da wurde dann auch Esperanto integriert in die Gottesdienste. Das sind auch nicht solche steifen Gottesdienste, wie man sie in Europa kennt, sondern da ist Leben, da ist Tanz, da ist Gesang, so in ganz anderer Weise, so ganz anders, wie wir das kennen. Und Handwerk gedeiht dort und sie haben auch ihre verschiedene Volksfeste. Da war also Esperanto immer voll mit drin. Und das Eigenartige, ich weiß nicht, das war ulkig, sie ist gar nicht so alt, aber man hat sie begrüßt immer als Avino Teresa, Oma Teresa. Also sie hat das mit Humor getragen. Wahrscheinlich war das für den Anfänger, vor einem der Anfänger sehr interessant, sie so zu begrüßen. Und dann blieb das eben dabei. Eine andere Sache ist Togo, auch ein kleines, also relativ kleines Land, aber auch mit über 50 verschiedenen Völkern und Sprachen. Da gibt es sogar ein Esperanto-Institut. Die Togolesen sind also sehr aktiv, was Esperanto betrifft. Und dieses Esperanto-Institut, das nennt sich Institut Zamenhof, groß geschrieben, an der Front eines Hauses, die unterrichten also auch und machen Esperanto. Also nicht nur Unterricht, es gehört immer ein bisschen mehr dazu. Dazu gehört auch die Lebensweise, dazu gehört das gesamte Umfeld, was den Menschen so betrifft. Das kann man also nicht trennen. Und also auch eine große Begeisterung. Und die gebildeten Menschen in Afrika wissen sehr wohl zu unterscheiden, was will, was kann Esperanto, was ist die Philosophie dieser Sprache. Es ist also nicht so, dass man sie nun einfach anspricht und sie freuen sich, dass da eine Weiße kommt oder andere kommen und ihnen Unterricht geben. Jetzt um auf Togo zu kommen, das war ja Burundi das erste. Togo hat also eine eigene Esperanto-Struktur mit eigenen Leitungskräften, die dort wirken. Aber die Europäer haben das irgendwann mal angestoßen, vor 25 Jahren. Ja, dann gibt es, natürlich muss das auch sein, Einstein. Albert Einstein war ja voriges Jahr so ein Jahrestag. Und da ist ja die Frage, konnte er nur Esperanto oder nicht oder wie oder was? Man hat also, die Historiker sagen Folgendes, vermutlich konnte er nicht Esperanto. Aber er war Schirmherr verschiedener Esperanto-Veranstaltungen, insbesondere von Esperanto-Arbeiterkongressen. Und man hat auch Unterlagen gefunden, dass er sich sehr dafür interessiert hat. Aber man weiß es nicht. Wir wollen uns also nicht anhängen und noch von seinem Ruhm hier mit genießen. Aber Einstein war ja auch ein Weltbürger und auch links, politisch sehr links. Und da liegt es also nahe, dass er eben sich für Esperanto interessiert hat. Aber nun hatte er doch was anderes. Er musste doch die Welt erklären. Und da war Esperanto sicherlich nur eine Kleinigkeit, die am Rande so passiert ist. Das war so als kleinen Beitrag. Ja, wir sprachen heute schon über verschiedene Dinge. über die EU und so weiter. Das Projekt, es gibt ein Sprachprojekt, und zwar heißt das Alternative Kommunikation der europäischen Schulen, und das wird auch unterstützt, also wird von der EU gemacht und auch unterstützt für Esperanto-Schulklassen, die also Esperanto lernen. Und das ist ein richtiges Projekt mit Anfang und Ende und Auswertung. Und der Sinn besteht darin, dass man möglichst viele verschiedene Sprachen nutzt. Und dieses Programm nennt sich Socrates und wird, wie gesagt, von der EU organisiert. Und die kamen hier zusammen und haben das, also abgesprochen, dass das mit Esperanto genauso geschieht. Und zwar zwischen den Polen und anderen Ländern der EU. Und da ist also hier ein Artikel drüber, die das also sehr gerne annehmen. Und ich glaube, Bulgarien und Frankreich und Polen war das so, die eben dieses Projekt Socrates verwenden. Wir hätten da als Deutsche auch mitmachen können, ich weiß aber nicht. In diesem Artikel ist es also nicht weiter erwähnt. Wichtig ist dabei die Idee, dass man also weiß, es gibt in Europa, in der jetzigen EU, mindestens 25 Sprachen. René würde bestimmt sagen, es gibt viel mehr, weil viele Völker keine eigenen Staaten haben.
Ja, viele haben keine eigenen.
Und die muss man eigentlich auch mitzählen. Sie sind auch Bürger der EU, ob das die Kaschuben aus Polen sind. Es gibt ja Völker, die Minderheiten in anderen Völkern sind, wie zum Beispiel Deutsche in Polen oder Polen in Deutschland oder Dänen in Deutschland und Deutsche in Dänen. Die haben aber noch ein Vaterland im Hinterhand. Aber es gibt Völker, die das nicht haben.
Ja, es gibt auch noch kleinere Völkergruppen, einfach mitten in den Alpen, von denen wir gar nichts wissen. Und wie die
Sprache
heißen.
Ne? Das sind alte, vergessene.
So, die romanische Sprache.
Die haben noch romanische
Sprache. Schweizerische Landgebiete.
Die leben dort in Südtirol und so weiter. Einige Täler. Aber es ist, diese Völker, und da gibt es auch in Spanien, die sind sehr fanatisch. Na, fanatisch ist verkehrt. Sie sind sehr begeistert. Und die Spanier haben begriffen, also die nicht die Spanier, sondern die nicht Spanisch sprechenden Spanier. Sie haben also begriffen, wenn wir unsere Sprache nicht schützen, wenn wir sie nicht pflegen, wird sie untergehen. Und das geht auch den Plattdeutschen so. Deswegen ist es immer so eigentümlich, wenn wir uns als Esperanto-Freunde für das Plattdeutsch so einsetzen, weil das Plattdeutsche auch eine Sprache ist, die man retten muss unbedingt. Noch gibt es ein paar Millionen, die sie sprechen und verstehen. Aber die Plattdeutschen selber müssen begreifen, dass das eine wichtige, wertvolle Sprache ist. Also sie passt in das Konzept Esperanto, sprich die Sprache deines Volkes, sprich die Sprache deines Staates und sprich eine neutrale internationale Sprache, international. So, und das macht also die EU und sie gestattet also, und da sind wir schon sehr stolz, dass das so ist, dass die EU auch ein Esperanto-Projekt hier unterstützt. Es gibt also unheimlich viel, wo man gar nicht denkt, dass Esperanto mit dazugehört. Beispielsweise gab es das erste europäische Forum der Mehrsprachigkeit. Es gibt also in verschiedenen Ländern eine gewisse Nachdenklichkeit, dass sie merken, wir müssen aufpassen, dass die EU nicht einsprachig wird. Wir haben viele Völker, viele Kulturen, wir kommen ja immer wieder darauf zurück. Und nun hat das also stattgefunden, Ende 2005, steht jetzt in der neuesten Zeitung, dass eben an einer Schule, im Senat, im Palast von Luxemburg, das Forum, das ich nannte, es wurde in Französisch durchgeführt, über die Vielsprachigkeit in Europa. Und da geht es eben darum, dass man das nicht vom Tapet nimmt in der EU. Wir sind so und so viele Staaten, so und so viele Völker, so und so viele Kulturen. Dass man sie lernt, dass man das unterstützt. Natürlich muss erstmal jedes Volk das selber machen für sich. Und dass man auch, wenn es überbrückende Sprachen gibt, dass man das dann miteinander einbezieht. Und das ist also ein Forum gewesen, wo man zuerst denkt, da gehört Esperanto gar nicht hinein. Und plötzlich stellt man fest, dass die Teilnehmer, das sind also Diplomaten gewesen, Esperanto sprechende Diplomaten dabei gesessen haben. Und Esperanto sprechende Professoren. Und das, denke ich, ist hier das erwähnenswert. Und ja, sollten wir mal dran denken, das ist also gar nicht so einfach. Und weiß ich nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Es gibt ein großes Esperanto-Museum in Wien. Das hört sich Museum, hört sich so an.
Ist das nicht umgezogen?
Das ist umgezogen. Sie haben jetzt einen eigenständigen Palast. Wien ist ja die alte Kaiserstadt. Und das befindet sich jetzt im Palast Mollard in der Herrengasse 9. Also ein wunderschönes Schloss, haben die Esperanto Freunde, also eigentlich ist das die österreichische Nationalbibliothek. Und die haben also viel Valutamittel verwendet, um den Esperanto, der Esperanto-Bibliothek, ein Zuhause zu geben. Und die sind da an diesem besagten Schloss eingezogen. Und das sollten wir ruhig mal erwähnen, auch wenn Neubrandenburg weit weg ist von Wien, dass man also, wenn wir da hinfahren...
Aber in Wien spricht man ja auch Deutsch.
Die Wiener sprechen Deutsch. Ja, da habe ich gestern vor ein paar Tagen gesehen einen Fernsehbericht über Réunion, das ist eine französischsprachige Insel, und die machen auf Tourismus, und da sagte man, ja, unsere, wir sprechen also Französisch von da, und auch noch Indisch und so, und wir müssen jetzt zwei neue Sprachen lernen, also nicht neu, sondern die Gastronomie in Réunion. Wir lernen jetzt Englisch für die Deutschen und Deutsch für die Österreicher und Schweizer. Ich dachte, ich höre nicht recht, aber es wurde so gesagt, nicht? Weil die Deutschen Touristen im Ausland nicht Deutsch sprechen. Naja, also noch zurück zu Wien. Man kann dieses Museum also aktiv nutzen, auch von Weitem, über das Internet. Schauen Sie mal rein in esperanto.de. Da kann man sich durchhangeln zu diesem Esperanto-Museum und die Ausleihbedingungen für Bücher und so weiter entgegennehmen. Ja, ansonsten gibt es sehr viel international zu erzählen. Über Brasilien, eine sehr starke, große Esperanto-Bewegung, portugiesischsprachig, oder in China gibt es eine Fakultät für internationalen Tourismus an der chinesischen Universität in Peking, und die haben auch Esperanto-Kurse jetzt angefangen, also ganz kommerziell orientiert, dass eben, man wissen, es gibt viele Esperanto-Touristen. Die Serben und die Montenegrer, die machen also auch Esperanto, sie müssen sich ja dauernd umorientieren seit den letzten 10 Jahren. Da gab es ja Bürgerkriege und Teilungen ihres damalig großen Landes. Die Katalanen, wie heißt das eigentlich auf Deutsch? Die Katalanen, ich habe es ja nur in Esperanto, die machen also auch in Barcelona. Das ist also ein Volk, was sich nicht als Spanier fühlt und eben ihre Sprache, ihre Kultur. Und sie steuern so ein bisschen jetzt auf Autonomie und so weiter und so weiter. Ich hoffe nicht, dass sie sich mal abspalten von Spanien, das wäre schade. Aber es geht uns als Esperanto-Freunde darum, dass jedes Volk das Recht und die Pflicht hat, seine Sprache, seine Religion, seine Kultur zu pflegen. Ja, das ist so international so ein kleiner Streifzug. Ich wollte dann noch abschließen mit einer Zeitschrift aus Russland, aus Königsberg. Das ist eigentlich eine Kultur, aber doch politische Zeitung, hauptsächlich Kultur. Die haben also einen Empfang gehabt im Januar in Königsberg. Und die Gastgeber sind traditionell das Konsulat der Polnischen Republik. Sind also Gastgeber, haben eingeladen. Es waren auch Diplomaten dort aus Russland und aus Litauen. Das sind ja die unmittelbaren Nachbarn dieser Exklave von Russland und ehemalige Ostpreußen. Und die haben dort ein Kulturprogramm durchgezogen, ein ganzes Wochenende mit viel Folklore, mit Vorträgen, mit Bücherpräsentationen. Die Königsberger Esperanto-Verein, also dieser Königsberger Esperanto-Verein, gibt sehr viel russische Literatur heraus, klassische russische Literatur in Esperanto. Jedes Jahr etliche Volumen, etliche Bücher. Und ja, die haben das da gemacht, das ist also hier ganz auf der Tür. Und da hätte man auch teilnehmen können. Das ist also gar nicht so weit weg. Ja, da will ich erstmal aufhören mit internationalen Nachrichten und bitte den René, uns eine Musik vorzustellen.
Eine Musik, ja. Raidanze, was das auf Deutsch heißt, weiß ich leider auch nicht. Vielleicht ist das Spanisch oder sowas anderes, weiß ich nicht.
Thank you.
samtempe povas paroli. Liebe Hörerinnen und Hörer von Ondo Esperanto, Esperanto Welle, der René ist jetzt dran. Er hat sich vorbereitet auf ein Thema, was höchst interessant ist und sich mit einer, ja, mit einer Enzyklopädie beschäftigt.
Ja, ich habe mich mit der Enzyklopädie beschäftigt. Die hatte ich mal irgendwann über eine Suchmaschine zufällig entdeckt und habe dann mal irgendwann reingeguckt, was denn da zum Thema Esperanto drin steht. Und diese Enzyklopädie heißt Wikipedia. Die existiert ja seit 2001, darunter auch die Esperanto-Version. Und da kann jeder, der möchte, die Artikel überarbeiten und verbessern und ausbauen. Das habe ich auch schon gemacht. Hier habe ich denn was über die Lexik stehen. Und zwar steht in der Wikipedia zum Folgendes zum Lexikon der Sprache. Das Vokabular entstammt zum weitaus überwiegenden Teil europäischen, vornehmlich den romanischen Sprachen, den deutschen und englischen, im geringen Umfang auch slawischen Sprachen, dem griechischen und anderen. Ja. Und dann sind hier einige Wörter zitiert, einige romanische, also darunter auch lateinisch, weil das ja die Vorstufe war, dann einige von den germanischen, darunter deutsch und englisch. Manche Wörter lassen sich auch aus mehreren herleiten.
Wobei man sagen müsste eigentlich, dass das Englische nicht das Englische ist, sondern die Engländer haben das aus dem Lateinischen oder Französischen oder aus germanischen Sprachen genommen, nicht?
Ja, und hier sind dann noch slawische Wörter erwähnt, vorwiegend polnisch, russisch. Manche sind auch aus mehreren ableitbar. Zum Beispiel Klopodi, das heißt sich bemühen. Oder Krom, das heißt außer. Und dann gibt es noch einige weitere indoeuropäische Sprachen. Dazu gehören ja Griechisch, Lateinisch und Sanskrit. Man könnte sicherlich noch einige andere aufführen. Und aus Finno-Ugrischen sind sogar welche. Also Finnisch und Ungarisch sind da die bekanntesten da. Und aus dem Lappischen hat sich da ein Wort eingebürgert, und zwar das Wort für das Rentier. Das ist ja dort oben im Nord.
Das heißt wohl Boazo.
Das heißt Boazo, genau. Das ist ja vorwiegend in Nordeuropa heimisch, da wo immer so viel Schnee liegt. Ja, und das Wort Sauna, das ist ja Finnisch, das heißt dann auf Esperanto Sauna. Und die Ungarn, die tanzen da Czardasz, der heißt auf Esperanto deswegen Czardasz.
Und was schreiben die so noch? Außer
und es gibt auch Wörter aus nicht aus anderen Sprachen, dazu gehören Japanisch und Chinesisch. Da war ja vor einiger Zeit dieses Tsunami-Ereignis und schon hat sich prompt dieses Wort eingebürgert. Tsunamo heißt das auf Esperanto. Es gibt ja auch viele asiatische Gaststätten und da gibt es ja prompt ein Esperanto-Wort für japanische Essstäbchen, und zwar Hashio. Und es gibt dann auch noch einige, und dann gibt es hier dieses, hier, ich glaube, das wird aus Soja hergestellt, ne? Aus China, das heißt auf Deutsch Tofu, der heißt auf Esperanto Tofu.
Weil man immer sagt, Esperanto sei eurozentristisch.
Nein, inzwischen haben sich auch...
Und das stimmt ja nicht.
Stimmt nicht. Es gibt Wörter aus den besagten Sprachen, die Liste ließe sich noch ergänzen, das wird wahrscheinlich auch irgendwann passieren. Es gibt Wörter aus dem arabischen Raum, es gibt welche aus Südamerika.
Aber man muss hier für die Hörer das erklärend hinzufügen, dass diese Worte nicht willkürlich mal dort herausgenommen wurden, sondern dass im Esperanto die Wortbildung neuer Begriffe, neuer Termini genauso funktioniert wie in den Nationalsprachen, nämlich, dass man oft sogar zwei Vorschläge für einen Begriff hat und da muss sich das so nach und nach nebeneinander durchsetzt. Und so funktioniert es im Esperanto genauso. Und man weiß heute, dass die Esperanto-Sprache sich genauso weiterentwickelt wie Nationalsprachen, also in einer gewissen natürlichen Entwicklungserneuerung sich immer befinden, aber unter der Beachtung, dass wir niemals fremde Worte in der Originalschreibweise ins Esperanto übernehmen.
Nee, das funktioniert ja auch nicht. Und dann ist hier noch eine Literaturliste zum Thema hinten erwähnt. Soll ich die auch noch
erwähnen? Ich würde nur die Adresse sagen, wie die Hörer reinkommen.
Die deutsche Wikipedia steht unter de.wikipedia.org und dann gibt es die deutsche Version. Die Wikipedia gibt es ja derzeit in über 200 Sprachen, darunter ist Esperanto zurzeit an 16. Stelle oder so.
Das ist doch schön, ne?
Ja, wenn man bedenkt, dass 2001 angefangen hat, ne?
Ja, das heißt, dass nicht alle Artikel oder alle Erklärungen in Wikipedia in allen Sprachen
vorhanden sind. Nein, das ist nicht so.
Je nachdem, wer mitgearbeitet hat, aus welcher Sprache er kommt oder sie übersetzt hat, Nur so viel sind auch in anderen Sprachen da.
Ich habe mal irgendwo gelesen, es soll Leute geben, die sich an über 10 verschiedensprachigen Wikipedia-Varianten beteiligen. Aha, aha. Und die machen sich dann ran und stellen fest, welche Artikel fehlen denn in einzelnen Sprachen, übersetzen aus den anderen Ländern jeweils.
Ist also gut. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war also René mit seiner Wikipedia, eine Enzyklopädie im Internet. Ich weiß jetzt nicht, eine Musik schaffen wir gar nicht mehr, nicht?
51 haben wir.
Dann machen wir noch schnell einen Kursus. Die Hörer warten ja auf den Kursus. Und heute möchte ich mich beschäftigen mit zwei Worten im Esperanto. Wir nehmen ja immer mal dies, mal jenes. Und zwar einmal über das Wort situi und trovigi. Und zwar, situi heißt sich befinden. Und trovigi heißt auch sich befinden. Aber in trovigi steckt das Wort finden, trovi, drin. Und deswegen gibt es im Esperanto also praktisch, das Deutsche hat nur einen Begriff, im Esperanto sind zwei. Und da gibt es also so, eine Stadt, ein Land, ein Kontinent, ein Fluss, der befindet sich als fixes Gebilde, sage ich mal, wenn ich mal von geschichtlichen Veränderungen von Grenzen absehe, sagt man, Germanio situas in Europa. Deutschland befindet sich in Europa als ein Objekt, was da so liegt. Und wenn ich sage, la crayono, der Bleistift, trovigas sur la tablo, der Bleistift befindet sich, also ist ein beweglicher Gegenstand, das heißt dann also trovigi, also bewegliche Objekte und auch Subjekte, Menschen können ja sich auch irgendwo befinden, die rennen ja auch dauernd hin und her, kann man sagen, René trovigas en studio. René befindet sich im Studio. Oder en la chambro trovigas televisapparato. Im Zimmer befindet sich ein Fernsehapparat. Also trovigi für bewegliche Gegenstände und Subjekte, also Lebewesen. Alles, was fest ist und sich nicht bewegen lässt, nicht abbauen lässt, außer wenn man die deutschen Grenzen verschiebt dauernd, nicht? Aber lassen wir das mal. Da sagt man also Germanio situas, Polando situas. Also Polen befindet sich. Oder der Fluss Reino situas in Occidenta Germanio. Der Rhein ist ein Fluss, befindet sich im Westen von Deutschland. Also das sind diese beiden Begriffe. Eine Trovigi, wo sich etwas gerade befindet in diesem Moment, aber auch woanders sein kann. Und situi, wenn etwas ständig an einer Stelle sich befindet. Das darf man nicht so akademisch jetzt sehen und sagen, ja, wenn ich nur aber ein Haus baue und das ist da und kann man auch nicht bewegen, natürlich kann man sagen, la domo situas. Nicht? Das befindet sich, da hat man im Esperanto kein Problem. Ja, das sind also zwei Worte. Da gibt es im Deutschen nur eines dafür, das muss man dann umschreiben, wenn man davon weg möchte. Und das möge reichen für den Kursus heute. Nun hat er Werner noch eine Enthüllung oder sowas. Nicht? Wir haben ja immer so Geheimnisse, die wir aufdecken. Die schlagen ein wie die Bomben. Und das hat schon Erdbeben ausgelöst.
Nee.
So, und nun ist Werner dran.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, bei meiner kleinen Zeitungsschau hatte ich ja erwähnt, dass in Berlin in der Einbecker Straße ein Esperanto-Zentrum, vor allem ein Jugendzentrum im Aufbau war und dass es das vor einigen Monaten im Dachgeschoss ausgebrannt ist. Jetzt muss man es wieder herrichten und das finde ich aufwendig, auch baulich. Aber man ist da auf eine Idee gekommen, der Esperanto-Weltbund, der in Rotterdam sitzt, der in den Niederlanden, der braucht eigentlich einen Sitz, einen etwas größeren oder überhaupt einen Sitz, der sich mehr im Zentrum Europa befindet. Besonders durch die EU-Erweiterung verschieben sich ja viele Aktivitäten über das ganze Europa. Und wenn er jetzt nach Berlin ziehen würde, könnte man sagen, er sitzt im Herzen Europas. Und wenn wir dieses Zentrum natürlich nach Berlin holen könnten, das Weltzentrum oder den Esperanto-Weltbund, wäre das natürlich sehr schön. Nun hoffen die Esperanto-Freunde in Deutschland und in Berlin, dass dieser Vorschlag jetzt angenommen wird und dass sie dann auch mit internationaler Hilfe ihr Haus
ihren Begegnungspunkt in der Einbeckerstraße entsprechend ausbauen können.
Ist der Weltbund nicht schon mal umgezogen?
Ja, das ist in der Schweiz und in London.
Das wäre eigentlich für uns eine Sensation.
Der Weltbund musste dem Krieg immer ausweichen, den ersten und zweiten Weltbund.
Wenn wir die UEA-Verwaltung oder den Sitz der UEA nach Berlin holen könnten. Das finde ich schon einen überraschenden Gedanken und auch einen sehr naheliegenden allerdings.
Ja, das ist also unsere Sensation. Mal sehen, ob es was wird. Denn vieles entscheidet ja das Geld und Esperanto hat kein Geld. Und dazu braucht man ja Valutamittel, um das aufzubauen. So, René, nun würde ich vorschlagen, dass wir unseren Hörern nochmal sagen, wo wir zu erreichen sind über Internet und telefonisch und wann die nächsten Sendungen sind.
Wir beide, unsere nächste Sendung, die Wiederholung ist am 5.2. um 11 und unsere nächste ist die Zweitsendung am 15. Februar ab 17 Uhr und deren Wiederholung ist am 19. Februar um 12.
Genau. Also ein tolles Esperanto-Programm im Radio, liebe Hörer und Hörer. Nehmen Sie sich frei, nehmen Sie Urlaub, damit Sie unsere Sendungen alle hören können. So, und unsere Anschrift, wenn Sie also, wir bieten uns immer wieder an und sagen, wir kommen gerne zu Ihnen in Ihre Vereine, in Ihre Männergruppen und Frauengruppen und Jugendliche und alle. Wir kommen zu Ihnen gerne und machen mit Ihnen ein Gespräch über Esperanto, aber wir bitten, dass Sie sich mit uns in Verbindung setzen und telefonisch im Telefonbuch über Werner Levin oder Werner Pfennig oder über das Internet, da kann man uns finden bei esperanto-nb.de, da finden Sie alle unsere Telefonnummern, Anschriften und so und Netzanschriften, sodass Sie sich dann mit uns Verbindungsklasse, wir kommen zu Ihnen, es kostet nichts.
Ich habe noch eine sehr interessante, fünf Sekunden geht es auch noch, gefunden, Präsenz bei der UN. In der zweiten Julihälfte des vergangenen Jahres fand bei den Vereinten Nationen in Genf die turnusmäßige Zusammenkunft aller Arbeitsgruppen zum Jahrzehnt der einheimischen Völker statt. Und für den Welt-Esperanto-Bund vertrat Philippe Chavignon das UEA-Projekt Indigenae Popoloi. Es gibt also auch bei der UN Kontakte zu den Esperanto-sprechenden Gruppen.
Das gibt es ja. Indigenae Popoloi, also eingeborene Völker.
Ist die Absage dran, René?
Ist die Absage schon?
Ja, jetzt ist Schluss. Also verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle war Werner Levin. Wir wiederholen diese Sendung am 5.2. um 11 Uhr. Und die nächste Esperanto-Welle ist, wie gesagt, am 15. Februar um 17 Uhr.
Ĉiam diru nur la veron.